Mein Name ist Henrike Lüssenhoop von Niedersachsen Next Digitalagentur. In dieser neuen Folge unseres Podcasts Digital gedacht wollen wir das Thema Smart Cities näher beleuchten. Diese Folge ist im Rahmen unserer Themenwoche Smart City in Kooperation mit dem ZDIN, Zentrum für digitale Innovation, entstanden. Weitere Inhalte wie eine Kolumne zum Thema als auch spannende Event-Tipps finden Sie auf unserer Seite als auch bei LinkedIn. Doch worum geht es eigentlich bei dem Thema Smart Cities? Kommunen, Städte und Regionen suchen immer mehr nach intelligenten Lösungen für die Herausforderungen der Zukunft. Welche möglichen Lösungen und Beispiele es in dem Bereich gibt, dazu spreche ich heute mit zwei spannenden Gästen. Dr. Julia Masukiewicz-Möller kommt von der Stabsstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit der Stadt Oldenburg. Matthias Brucke ist Gründer und Gesellschafter bei Embetico. Moin und herzlich willkommen zu einer neuen Folge unseres Podcasts Digital gedacht. Heute spreche ich mit Dr. Julia Masukiewicz-Möller und Matthias Brucke. Hallo ihr zwei.
Hallo.
Ja, moin.
Schön, dass ihr da seid, beziehungsweise wir hier digital miteinander sprechen können. Freut mich sehr. Wir haben mit euch beiden zwei sehr unterschiedliche Blickwinkel auf das Thema Smart City dabei. Daher würde ich euch jeweils bitten, einen kurzen Einblick zu geben, was ihr in eurem jeweiligen Umfeld zum Thema Smart City macht.
Julia, fang du mal an.
Gerne. Ich kann sonst kurz mal anfangen. Also ich bin seit 2017 zur Stadt Oldenburg gekommen. Damals waren wir noch die Stabsstelle Digitalisierung. Wir sind erst in 2022 zur Stabsstelle Digitalisierung und Nachhaltigkeit geworden. Und ich wurde hier explizit zum Thema Smart City und Digitalisierung zur Stadtverwaltung geholt. Vorher war ich beim Informatikinstitut beim Office gewesen und wir haben damals ein Projekt im Auftrag der Stadt umgesetzt, die Entwicklung einer Smart City Vision für die Stadt. Und da war wirklich dann der Schwerpunkt darin, zu überlegen, was bedeutet Smart City jetzt als großer, weiter Überbegriff, der wirklich auf alles passen kann, für Oldenburg, für diese Stadt hier ganz konkret. Und als ich dann zur Stadt gewechselt bin, war ich dann auch entsprechend mit der Umsetzung so beauftragt und bin es auch bis heute noch.
Ah, super. Spannend. Also wirklich vor Ort zu sehen, wie funktioniert das in einer Stadt? Wie kann Smart City tatsächlich aussehen? Dankeschön, Matthias.
Das ist, glaube ich, ein ganz guter Aufhänger, weil auch ich war beim Office-Institut, bin allerdings da seit einigen Jahren nicht mehr. Also Embetico ist ein kleines Innovationsunternehmen. Smart City sind Innovationen. Deswegen beschäftigt uns das auch als Firma. Aber ich habe tatsächlich beim Office damals das Thema Smart City ein bisschen mit angezettelt, bin dann aber aus dem Office raus. Und als es dann darum ging, Smart City zu machen, und das zeigt ja auch, warum man diese verschiedenen Blickwinkel braucht, war dann natürlich klar, dass wir da eigentlich alle zusammen schon eine gute Arbeitsebene haben. Also die Unternehmen vor Ort, die Stadt vor Ort. Und habe dann das Thema, also ich glaube, das Thema Smart City und übrigens Smart Region, also auch die ländlichen Räume bitte nicht vergessen, ist was, wo ich glaube ich 2011 oder so mein erstes Papier zugeschrieben habe im Office. Das ist also ein Thema, mit dem ich mich persönlich schon seit Äonen beschäftige und was, wo ich vielleicht auch nachher noch ein bisschen so über die Entwicklung dieses Themas erzählen kann, weil da hat sich ganz, ganz viel geändert, auch durch, ne, Julia, gemeinsames Lernen. Genau. Das ist ja ein ganz wichtiger Aspekt an der Stelle. Ja.
Die letzten 6 Jahre alle sehr gut zusammen auch gemacht, finde ich, in einem gemeinschaftlichen Projekt, das wir hier wirklich in Oldenburg und die Region drumherum hatten. Wir waren insgesamt zu Beginn 21 Partnerinnen und Partner und haben wirklich 6 Jahre unserer Meinung nach wirklich sehr gutes und sehr praktisches Smart City Projekt zusammen umgesetzt.
Das wäre nämlich auch eine Frage von mir gewesen, so die nächste. Was verbindet euch denn, gerade wenn wir hier diese zwei Blickwinkel haben, um da auch zu hören, wie kann das denn auch in einer Stadt gut funktionieren? Also so vielleicht auch mal als Beispiel für andere, was euch konkret verbindet. Ihr habt als Partner, Partnerin in diesem Projekt zusammengearbeitet, habt da also jeweils euren Input geben können, das mit weiterentwickeln können. Das wäre so wahrscheinlich die Verbindung, die es zwischen euch gibt.
Ja, und tatsächlich ist so, also wir haben ja auch schon zu Antragszeiten, solche großen Projekte müssen aber beantragt werden, sehr, sehr intensiv zusammenarbeiten. Und ich glaube, was Julia und mich verbindet, ist auch persönlich, wir haben beide einen technischen Hintergrund, also beide Informatik, und wissen aber beide, dass man das Thema nicht technisch treiben kann.
Ja, nicht ganz. Informatik, ich habe in Philosophie promoviert, nicht in Informatik.
Na, umso besser. Das ist ja noch wichtiger. Aber zumindest, wir kennen uns aus dem Technologiekontext. Ja. Mhm. Und ich glaube, und das ist auch teilweise wirklich die Entwicklung, die das Thema gemacht hat. Also als wir 2010 angefangen haben mit dem Thema, da war das Thema Smart City auch schon älter unter dem Aspekt der Nachhaltigkeit. Da war so die Idee, naja, man kann ja die Welt vernetzen mit Sensoren und IT und dann kann man das ja alles steuern. Also Smart City war vor vielen Jahren ein eher technologisches Thema. Und ich glaube, das, was das gemeinsame Projekt ENAG, also energetisches Nachbarschaftsquartier, ausgezeichnet hat, war eben, dass wir einen sehr, sehr auf Partizipation fokussierten Ansatz gewählt haben, der also sehr von Anfang an darauf geachtet hat, die Menschen da mitzunehmen. Also das Thema ist heute Smart City auch weltweit, da bin ich auch in der Standardisierung unterwegs, ist eben eine smarte Stadt oder Region, ist eine Gegend, wo Leute digital vernetzte Dienste nutzen können, ich sag mal, mehr Nachhaltigkeit zum Beispiel zu machen. Logischerweise sehe ich als Unternehmer das Thema der Nachhaltigkeit eher unter der ökonomischen Nachhaltigkeit. Und man darf aber eben die soziale und die ökologische Nachhaltigkeit auch nicht vergessen. Aber am Ende, wenn keiner damit Geld verdient, dann ist es eben, der Staat muss es immer bezahlen. Und das kann es ja auch nicht sein. Also wir brauchen halt schon auch, sagen wir mal, Ansätze, die eine vernünftige Kosten-Nutzen-Relation haben, die also entweder an der einen Seite Geld sparen, weil sie digital effizienter werden, oder an der anderen Seite eben die Servicequalität, die Lebensqualität besser machen. Ich glaube, das muss schon das Ziel sein. Und da sind wir ganz nah beieinander, was das Thema Nachhaltigkeit betrifft, weil es ja unsere Heimat ist, die wir schöner und besser machen wollen, sozusagen gemeinsam.
Genau. Da würde ich Matthias auch absolut zustimmen. Das war auch so ein bisschen die Rolle, die ich damals beim Office als auch später dann bei der Stadt Oldenburg eingenommen habe, mit jetzt einem ja nicht technischen Hintergrund, nämlich zu schauen, und so war auch unser damaliges Visionsformulierung, der Mensch im Mittelpunkt. Mhm. Das heißt, was bedeutet Smart City für den Menschen, für die Bürgerinnen und Bürger, für die Einwohnerinnen und Einwohner der Stadt Oldenburg? Wie weit entsprechend soll Smart City ins Leben mit eingenommen werden? Wo kann es sinnvoll eingebracht werden? Wo kann eine Stadtverwaltung da auch wirklich noch ja Informationen als auch natürlich letztlich Lösungen mit bereitstellen? Und unser ENAG-Projekt war dafür wirklich prädestiniert, das gemeinsam mit Unternehmen vor Ort, mit der Forschung vor Ort und auch mit einzelnen Einwohnerinnen und Einwohnern umzusetzen. Wir als Stadt haben in der Projektorganisation so angesiedelt, dass wir die Bürgerinnen und Bürgerpartizipation hauptsächlich koordiniert haben und umgesetzt haben. Und unser Ansatz war dabei, dass wir die Bürgerinnen und Bürger und späteren Bewohnerinnen und Bewohner die ganze Zeit über in Projektverlauf mit einbinden wollen. Ja, im Laufe des Projektes, das glaube ich, kennen viele, verzögern sich die ein oder anderen Arbeitsschritte leider. Bei uns war es dann auch der konkrete Bau, sodass wir mit den konkreten Bewohnerinnen und Bewohnern nicht in dem Umfang arbeiten konnten, wie es wir eigentlich gewünscht hätten, haben aber auch dann da einfach durch quasi Kontakte in der Stadt sehr gut andere Bürgerorganisationen, Vereine gefunden, auch wirklich dann Nachbarschaften, mit denen wir dann quasi im Projektkontext wunderbar zusammengearbeitet haben.
Okay, ja, weil dieses Thema Smart City funktioniert eigentlich nur, wenn wirklich alle zusammenkommen. Das habt ihr da sehr konkret auch ins Projekt reingenommen, ne? Also man muss sich gegenseitig akzeptieren, verstehen, um zu wissen, wie können wir das Ganze auch umsetzen. Und da würde ich vielleicht einmal so konkreter reinfragen, was waren denn Beispiele, die sich da ergeben haben, wo man sagt, das ist für uns Smart City, das ist etwas, was wir umsetzen wollen, das wollen auch. Da findet man Konsens, sind Dinge, die man da wirklich auch als erstes dann angeht.
Ich glaube, ein wunderbares Beispiel, das auch wirklich nochmal diesen ganz besonderen Wissenstransfer aus Forschung über Unternehmen und Verwaltung rein in die Bevölkerung gezeigt hat, war eigentlich das Produkt der Energieampel, die entwickelt wurde. Mhm. Ist letztlich, wenn man sich's vorstellt, eine Leuchte, die jetzt auch in allen Wohnungen, die in dem Quartier wirklich gebaut wurden, reell verbaut ist, wirklich als ganz konkretes Output aus diesem Forschungsprojekt und zeigt den Bewohnenden an durch verschiedene Lichtsignale, wie viel grüner Strom letztlich jetzt im Anteil, den sie erhalten, ist und soll dazu auch wirklich führen, dass sie ihr Verhalten, also wann stelle ich meine Geschirrspüle an, wann stelle ich meine Waschmaschine an, wenn ich das Einfluss nehmen kann, wirklich so gestaltet, dass ich möglichst viel von dem dann lokal produzierten Strom auch wieder direkt verbrauche. Das hat natürlich so gewisse Vorarbeiten auch bedarf, dass sich darüber eine ganz große Studie nochmal im Vorfeld bei uns ergeben hat, an dem dann auch erste Prototypen wirklich der Energieampel gebaut wurden. Ich glaube, das technischen Hintergrund, das kann Matthias dann einfach gleich nochmal so ein bisschen näher erläutern. Und wir dann auch in Oldenburg wirklich Bürgerinnen und Bürger ganz über Stadtgebiet dazu eingeladen haben, nehmt bitte an unserer Studie teil, versucht mal, ob ihr mit der Energieampel euer Verhalten ändert. Und ich glaube, das lief über 2 Monate, die Studie fast. Das war wirklich. Das
muss man nochmal den Projektnamen ENAG, energetisches Nachbarschaftsquartier, kurz ausführen. Also die Grundidee war, man möchte lokal erzeugten Strom auch lokal nutzen. Das Problem, was wir im Moment haben, das war ja in Zeiten vor Balkonkraftwerken und solchen Sachen, ja. Man hat im Moment ja die Situation, dass alle Leute, die sich eine PV-Anlage aufs Dach machen, einfach ihren Strom einspeisen. Also, weil es einfach sich besser lohnt durch die Einspeisung, also speziell die alten Verträge. Das heißt, ich delegiere das Problem einfach auf die Mittelspannungsebene, hau alles ins Netz. Naja, und die spannende Frage ist, wo sind die Speicher, die ich brauche? Und wenn ich eben in so einem Nachbarschaftsquartier von der Grundidee her sage, der eine hat halt eine PV und der andere hat vielleicht ein Elektroauto, ich kann das aber nicht so ohne weiteres direkt laden, weil dazu brauche ich einen, der ein offizieller Energiehändler ist. Mhm. Und am Ende stellt man fest, dass solche, ich nenne das jetzt mal dezentralen Optimierungsansätze, und das ist Smart City, ja, dass ich vor Ort optimiere im Sinne einer besseren oder effizienteren Ressourcenauslastung, dass ich tatsächlich eine intelligente digitale Plattform brauche, die auf der einen Seite die Erzeuger unter Kontrolle hat und weiß, wie viel Strom wird gerade erzeugt. Wir reden aber nicht nur von Strom, wir reden auch von Gas, wir reden in der Erweiterung dann auch von Fernwärme oder anderen Dingen. Ich muss also die Erzeugerseite und die Verbraucherseite irgendwie matchen. Ja? Am Ende muss ich wissen, wie viel werden denn die Leute morgen mit ihren Elektroautos fahren wollen. Und dann bin ich bei vielleicht einer App, wo die Leute ihre Routen planen, damit eben auch die Bedarfsseite eines solchen Energiemanagementsystems, und das ist es einfach, was ich brauche, damit das eben planbar ist. Da kann ich dann auch mit KI und wunderschönen innovativen Methoden arbeiten, um Verbräuche zu schätzen. Was sehr gut abschätzbar ist, ist sozusagen zumindest langfristig die Energieerzeugungsseite, also vielleicht kleiner Seiteneffekt. Ich habe eine private Photovoltaikanlage und die Energieprognose aus dem Jahr 2017 hat auf 0,5% genau gestimmt. Das heißt, diese Anlage erzeugt quasi genauso viel, wie der Projektierer damals vorhergesagt hat. Täglich ist es schwieriger, ne? Wie viel Sonne wird es morgen geben? Spannend. Da kann man mit KI rangehen. Und das hat eben einen technischen Aspekt, damit diese Lampe eben in jedem Leuchte, Jochen Riepe würde mich schimpfen, wenn ich Lampe sage wahrscheinlich, wir haben ein Energieunternehmen, ein Beleuchtungsunternehmen im Projekt, das auch intelligente Straßenlaternen macht zum Beispiel. Damit diese Lampe, diese Leuchte eben die richtige Farbe hat, ne? Grün, es ist lokal erzeugte Energie da, muss ich natürlich das wissen. Also sprich, diese Lampe braucht eine Beziehung zu irgendeinem Energiemanagementsystem. Und noch viel wichtiger, die Leute müssen natürlich wissen, was bedeutet Rot,
genau.
Grün, Gelb. Ne?
Ja.
Ah, okay. Also hat das was mit Menschen, die Technik benutzen, zu tun. Und dieser alte Spruch, Technik soll den Menschen dienen und nicht umgekehrt. Wenn wir ehrlich sind, lassen wir uns viel zu sehr aktuell darauf ein, wirklich uns an die Technik zu gewöhnen. An vielen Stellen ist die Technik auch noch nicht so weit, dass sie, naja, Wünsche von Menschen erkennen kann oder Verhalten von Menschen interpretieren kann. Das alles noch ziemlich am Beginn der Dinge, die so passieren. Und insofern ist das ein soziotechnisches Ökosystem, was eben diese Menschenaspekt und den nach vorne gestellt eben benötigt, damit man eben sagt, hey, eine Leuchte, ein kleines Signal ist doch viel cooler als eine App, weil das auch für jemanden, der eben kein Handy hat, ein älterer Mensch, ein beeinträchtigter Mensch, da kann man sagen, hey, Lampe grün, mach die Waschmaschine an. Ohne komplex in den Häusern alles zu vernetzen, was man ja auch könnte. Es ist dann spannenderweise auch noch günstiger. Das ist ja das im Idealfall, ne? Dass einfach eine kleine Leuchte eine große Wirkung hat. Und wenn ich mir das vorstelle und das auf Deutschland ausrolle und sage, hey, wir verbrauchen den Strom dann, wenn er da ist, ja, dann brauchen wir viel weniger Speicher, dann brauchen wir viel weniger Gaskraftwerke. Und so ein Ding wie, oh, die Sonne scheint, ich schmeiß die Waschmaschine an. Wenn ich das machen will, wenn ich mein Verhalten entsprechend anpassen will, und das ist ja auch ein Teil von Smartness, ja, dann brauchst du genau solche kleinen Lösungen, die eben auch schön kommunizierbar sind, wo also auch Schulklassen verstehen, was bedeutet das. Ne? Das ist auch ein sehr tolles Spiel entstanden in dem Kontext des Projektes, wo eben Leute mal in einem Spiel erfahren können, wie kompliziert das ist, ein stabiles Energiesystem zu bauen. Ja, wenn ich dann auch CO2 sparen will und ich habe meine Erzeuger und meine Verbraucher und meine Speicher. Also das ist schon, glaube ich, auch ein cooles Experiment für alle Beteiligten gewesen. Kleiner Hinweis, wir haben als Firma eben gefördert dann die Plattform, die digitale Plattform dafür gebaut, die die ganzen Daten einsammelt, die die ganzen Daten dann für die sogenannten Services zur Verfügung stellt, damit dann irgendjemand aus Daten Informationen machen kann, damit irgendjemand aus Informationen Erkenntnisse oder Entscheidungen ableiten können, weil das ist ja das, wo man am Ende hin.
Ja, klar. Und also, wie du es gerade schon und ihr beide auch geschildert habt, dieses, also man muss die Leute mitnehmen, die müssen es verstehen und genau dieses Thema Komplexität rauszunehmen, das finde ich da sehr spannend. Also mal mit einem kleinen Teil anzufangen, weil genau, wenn ich das vielleicht verstehe, kann ich ja auch einen nächsten Schritt gehen und kann dann auch sagen, okay, dann habe ich vielleicht das Grundkonstrukt eines, wie nutzen wir Energie, wie teilen wir auch Dinge, das hat ja auch ganz viel mit so einer Grundeinstellung dann auch zu tun, was mache ich auch für meinen, also deshalb finde ich dieses Thema auch Region, also Smart Region, aber auch Smart, also dass es ein Quartier gibt, das eben das hat ja viel mit Geben und Nehmen auch zu tun, ne? Also wo teilen wir Dinge? Wie funktioniert das auch, wenn einer gerade was braucht und der andere hat es vielleicht? Also dieses Thema Matching-Plattform finde ich da super spannend, weil das anwendbar ist sicherlich für andere Dinge dann auch.
Ja, weil du gerade schon das Spiel auch erwähnt hattest, da darf ich mal ganz kurz drauf eingehen. Weil wir haben das jetzt gerade, dass es wirklich bei uns nochmal zum Rücklauf geführt. Wir hatten dieses Brettspiel im Konsortium entwickelt, wirklich als getreues Abbild vom quasi Status quo bis hin zu der Erfüllung der vorgegebenen Ziele der Bundesregierung bis 2040 als so ein bisschen Spielaufruf und haben es dann für die Sekundarstufe 2 aufgelegt, also alles so ab 11. Klasse, entsprechend hier an Schulen in Niedersachsen verteilt, entsprechend auch Angebote gemacht, die Lehrkräfte zu schulen, Material für die Lehrkräfte vorbereitet. Und jetzt so kurz vor den Sommerferien kamen doch für uns einige Rückmeldungen, weil es dann wirklich in dem Unterricht auch mal eingesetzt wurde zurück, dass es wirklich in den Schulen zu sehr, sehr guten Diskussionen auch geführt hat, wie gerade quasi die Nächsten, die am Energiesystem hier wirklich aktiv partizipieren werden, diesen technologischen Wandel jetzt verstehen oder auch lernen, damit umzugehen. So, was bedeutet das eigentlich und welche Optionen habe ich? Sollte man auch zu anfangen, wir haben jetzt nicht nur aufs Energiesystem geschaut, sondern auch drumherum, wo kann man CO2-Einsparungen vornehmen und dann wirklich auch alle Themen über Wasserstoffbusse, Wasserstofffahrzeuge, mehr Homeoffice-Tage oder auch entsprechend dann, wie gestalte ich auch meinen Urlaub mit als Diskussionspunkte mit reingebracht. Da merken wir, das trifft wirklich sehr gut auch den Kreis und nimmt wirklich auch viele Leute jetzt gerade aktiv mit.
Es gibt vielleicht noch eine Bemerkung dazu. Aus meiner Sicht eine Diskussion, die wir aus meiner Einschätzung nicht führen, nämlich die Diskussion, was wollen wir? Wir haben in Deutschland im Grundgesetz stehen die sogenannte Daseinsvorsorge. Also die Aufgabe einer Stadt, einer Kommune, eines Landkreises ist Daseinsvorsorge. Da gehören bestimmte Dinge dazu, Energie, Mobilität, Bildung, Gesundheit. Digital ist übrigens spannenderweise nicht, weil das Grundgesetz ein bisschen älter ist. Aber da diskutieren wir gerade drüber. Und wir haben parallel dazu im Grundgesetz stehen, wir reden darüber, dass das Ziel die Gleichheit von Lebensbedingungen sein soll, egal wo ich in Deutschland wohne. Und das ist natürlich super spannend, weil am Ende, ich wohne ein bisschen außerhalb von Oldenburg, ja, da habe ich mehr Platz um mich rum, dafür habe ich keinen öffentlichen Nahverkehr. Wenn ich jetzt also die wirklich echte Gleichheit fordern würde, ne, dann würde ich jetzt sagen, wieso fährt bei mir vor der Tür nicht alle halbe Stunde ein Bus? Ja, weil der nur für mich da ist. Und genau das ist das Problem mit dieser Diskussion, die wir im Moment eben nicht führen, wenn ich sage, hey, ich habe eine Liste mit 500 Wünschen, aber ich darf nur 100 Punkte vergeben. Also wir leben ja in Zeiten knapper Ressourcen. Es ist ja nicht so, dass die Stadt Oldenburg jetzt beliebig viel Steuergelder hätte, um bestimmte Dinge machen zu können. Und diese Diskussion fehlt mir ein bisschen, weil ich glaube, jedem, der sich mit Klimawandel und Nachhaltigkeit und was auch immer beschäftigt, weiß, dass wir ohne Verhaltensänderung und ohne Verzicht nicht klarkommen werden. Ja, es kann nicht sein, dass jeder in jeden Urlaub fährt, dass jeder jeden CO2-Impact generiert. Klammer auf, virtuelles Wasser und alle möglichen anderen Dinge gibt es ja auch noch. Also man sollte aufpassen, nicht nur eindimensional zu argumentieren. Aber wenn ich halt mit auch Mitarbeitern bei mir in der Firma rede, die man jetzt eher zur Gen Z zählen würde, dann sagen die, ihr alten Boomer, habt ihr das Land kaputt gemacht oder die Welt kaputt gemacht? Also kann ich jetzt auch nach Malle in Urlaub fliegen? Ist halt spannend. Wir leben Gott sei Dank in einem freien Land. Ja, das finde ich ein super wichtiges Thema, dass mich keiner zwingt, irgendwas zu machen. Aber wenn du halt sagst, hey, Nachhaltigkeit ist vielleicht nur durch Verzicht, durch Veränderung meines Verhaltens machbar, dann ist das ja jetzt erstmal unbequem. Und dummerweise wird man für sowas auch nicht gewählt, wenn man sowas propagiert. Ja, das ist dann der Nachteil einer Demokratie. Und deswegen ist Smart City auch immer ganz viel Überzeugungsarbeit, ganz viel daran arbeiten. Und deswegen sind Quartiere so wichtig als Keimzelle, weil die etwas haben, was gar nicht technisch ist, aber eher so eine kulturelle Gemeinsamkeit. Ja, also der Ammerländer und der Ostfriese oder die Ostfriesin und die Oldenburger sind zwar alles Niedersachsen, Nordwestdeutsche, Deutsche, Europäer, aber im Zweifelsfall dann halt kulturell doch ein bisschen unterschiedlich. Und deswegen sind Quartiere, Stadtquartiere, so eine Keimzelle für sowas, weil auch das ist eine Erkenntnis der letzten 15 Jahre. Ich kann Smart City nicht top-down machen. Also in China geht das, ja. Es gibt eine Smart City-Plattform für Shanghai oder Shenzhen oder Beijing oder so. Da entscheidet dann übrigens die Plattform, wer kriegt denn heute Strom/Wärme/Wasser. Ne? Das ist eher so der nicht demokratische Ansatz. Wir gehen ja einen tief demokratischen Ansatz, was am Ende auch bedeutet, dass der Landkreis Leer nur so als Beispiel sein Ding macht und die Stadt Oldenburg ihr Ding macht. Das ist jetzt vielleicht nicht die effizienteste Art, das zu machen, aber es ist die am Ende für eine kulturelle Akzeptanz vor Ort sorgen wird. Und die brauchen wir halt ganz dringend, weil wir wollen ja die Leute nicht zwingen.
Ja, und dann wird es halt gegebenenfalls auch nachhaltiger, ne? Also dann zu sagen, dann hält es halt auch. Also ihr hattet dieses Beispiel ja von dieser Energieampel, die ja offensichtlich, also es für mich jetzt als Außenstehende hat es mir so ein Bild davon gegeben, ah okay, da hat man so einen kleinen Schritt schon mal gehen können und ihr hattet ja wirklich einen sehr direkten Draht dann damit auch zu Bürgerinnen und Bürgern, also diese Schnittstelle auch zu sein, Julia, da in deine Richtung, das seid ihr ja auch, ne? Also dass ihr schaut, wie nehmt ihr da auch Informationen auf, wie funktioniert das denn dann auch so weitreichend, also dass man wirklich die Personen, die auch involviert sind und für die das Ganze ja gemacht wird, da auch mit an Bord bekommt.
Also dazu muss man sagen, wir haben sehr großes Glück, dass wir die GSG Oldenburg als Partnerin mit im Konsortium die ganzen Jahre hatten. Und die GSG Oldenburg ist entsprechend auch die Investoren vom ganzen Quartier und hat dieses Quartier gesamtheitlich geplant von der Gebäudestruktur und entsprechend jetzt auch, ja, errichtet bzw. ist noch im Bau und hat sich aber auch mit uns zusammen allen auf diesen Weg eingelassen, zu sagen, es bringt nichts, wenn das jetzt nur einem Investor dieses ganze Quartier gehört, sondern wir wollen, damit wir es auch wirklich als Quartier haben, wie es sonst auch in Oldenburg auffindbar ist, gemischt haben. Das heißt, Teile wurden wieder veräußert, Teile sind quasi frei vermietet, aber es sind jetzt auch 50 in einem Teil, in anderen Teil 60% sozial geförderter Wohnungsbau vorhanden. Und trotzdem ist quasi die Grundausstattung für alle gleich in diesem Quartier. Das heißt, das Energiesystem ist für alle mitgedacht. Diese Energieampel ist jetzt auch nicht ein Smart City Luxusgut, was nur quasi am frei finanzierten Wohnungsmarkt drin ist, sondern es ist für alle da. Mhm. Das ist auch so ein bisschen der Ansatz vom Quartier gewesen, dass es wirklich gemeinschaftlich erfolgt. Und das spiegelt sich jetzt nicht nur in den Smart City Anwendungen wieder, sondern auch wieder quasi ein bisschen die Rückbesinnung auf die Gemeinschaft, dass es auch wieder gemeinschaftliche Räumlichkeiten gibt. Das wurde auch in einem, ja, in so Bürgerinnenwerkstätten, die das Projekt über 2 Jahre jetzt begleitet haben und auch fortgeführt werden, immer wieder alles, was im Projekt auch technologisch entwickelt wurde, mit den Miet- und Kaufinteressentinnen und Interessenten diskutiert, gestaltet, überarbeitet. So gibt es jetzt in dem einen Gebäude ein zentrales Waschcafé. Das heißt, es gibt nicht mehr oben die in jeder einzelnen Wohneinheit die Waschmaschine, sondern unten sind sie alle gesammelt mit einem kleinen Kaffeebereich, sodass man dort auch wieder wirklich zusammenkommen kann. In den anderen gibt es dann Räumlichkeiten, die von allen Bewohnenden aus dem Quartier gemietet werden können für gemeinsame Sport-Yoga-Stunden für Geburtstagsfeiern, um auch da wieder wirklich den lokalen Zusammenschluss, den das Energiesystem ja auch irgendwie letztlich abbildet, auch herzustellen im sozialen Bereich.
Also tatsächlich ist es so, wenn man überlegt, dass wir, na, man spricht so ein bisschen von der sogenannten Tailorwanne, also so im Mittelalter als Handwerk war, ja, als die Leute eher in Süppen und in kleineren Einheiten lebten, da war das völlig normal, dass irgendwie jeder alles machen musste, dass der eine dies, Tauschhandel und Gemeinschaft. Dann kam so ein bisschen der Taylorismus mit Automatisierung, Serienfertigung und so weiter. Und das Spannende ist, dass wir technologisch, dadurch, dass wir jetzt alles mit allem vernetzen, wieder in so eine Zeit kommen, wo eher Generalistentum, Vernetzen von Dingen, Austausch machbar ist über diese digitalen Plattformen. Und wir lernen ja auch, dass, abends in der Dorfkneipe angeraunzt werden oder im Dorf erzählt irgendeiner was über dich, leider menschlich emotional so wie so ein Shitstorm im Internet aufgefasst wird, obwohl man die ganzen Leute im Internet ja nicht gar nicht kennt. Ne? Also sozusagen dieses Soziale ist ein total wichtiger Teil von Smart City, weil am Ende ist ja die eine Variante, hey, die Stadt soll gefälligst die Straße aufräumen oder jeder hebt mal was auf. Oder es gibt verschiedenste Initiativen, auch im Ammerland. Bin da aber einer dabei, die haben 200 Sätze Geschirr zum Verleihen, wenn mal einer ein großes Pest hat oder so. Ja, und dann gibt es halt so Bürgerinitiativen, die ziehen dann los und sagen, unser Dorf soll schöner werden und räumen auf. Ich glaube, wir müssen alle verstehen, dass der Staat wir alle sind und das irgendwie Bullshit ist zu sagen, ja, das soll der Staat machen. Ja, dann muss ich am Ende dafür bezahlen. Und ich weiß nicht, was so ein Bauhof einer Stadt kostet, wenn er mal einen Kilometer Straße säubert. Ich glaube, das könnten die Leute vor Ort besser hinkriegen. Und deswegen ist so dieser sozialer Aspekt, dass eine smarte Stadt, Region immer auch ein räumlich begrenzter Raum ist, in dem Leute, sagen wir mal, eine einigermaßen kohärente Kultur haben, ja, in dem, wo ich Dinge noch vor Ort organisieren kann. Die Schwierigkeit, die wir im Moment so ein bisschen haben, wenn ich es jetzt mal auf die Bundesebene ziehe, ist, gab ein großes Förderprogramm, Modellprojekt des Smart Cities, da hat das Bundesbauministerium irgendwie in der Größenordnung 1,5 Milliarden Euro Fördergeld ausgegeben, hat 85 Projekte gefördert und die machen jetzt alle, was sie so wollen vor Ort. Also was uns an der Stelle ein bisschen fehlt, ist so die Koordinierung oben drüber und es gibt marktgängig und auch in Experimenten befindlich ungefähr 97 verschiedene Urban Data Platforms, also Ansätze für solche digitalen Plattformen. Wenn also jetzt Julia eine solche kaufen möchte als Stadt, dann hat sie ein Problem, weil dann kann sie es entweder bei Microsoft oder den amerikanischen Plattformen kaufen, was man irgendwie nicht so richtig will. So, ne? DSGVO und europäische Datensouveränität. Also das andere ist irgendwie noch Forschungsprojektergebnis oder Entwicklung befindlich und so weiter. Also wir tun uns an der Stelle ein bisschen schwer mit dem bundesweiten Rollout, weil es eben so Dinge wie einen Föderalismus gibt, weil natürlich eine Stadt Oldenburg letztendlich solche Dinge gar nicht selber macht, sondern ein Dienstleister wie eine KDO, also eine kommunale Datenverarbeitung Oldenburg oder ein Zweckverband oder was auch immer, wie sich das halt vor Ort immer im Föderalismus organisiert. Und ich will jetzt nicht mit dem Online-Zugangsgesetz anfangen, was eher ein Albtraum ist, wo man sagt, hey, wir wollen 500 Verwaltungsdienstleistungen digitalisieren und hat jetzt irgendwie 50.000 Seiten Prozessbeschreibung geschrieben und das ist also die Schwierigkeit. Also wie gesagt, auch vor 15 Jahren war Smart City ein klares Top-Down-Thema. Wir brauchen für Deutschland eine Smart City-Plattform. Nö, jetzt sind wir eher so, jeder Ort, jeder Landkreis, jede Stadt braucht so ihre eigene. Und was wir nicht haben, ist etwas, was man technisch semantische Interoperabilität nennt. Also eine Zusammenhängen auf der Bedeutungsebene. Das ist schon innerhalb einer Stadtverwaltung schwierig, wenn die Liegenschaftsverwaltungsleute und die Verkehrsverwaltungsleute und jeder hat seine Fachverfahren und jeder hat seine Fachsysteme. Und wenn ich das jetzt noch auf eine Stadt ausrolle oder auf eine Region, dann habe ich plötzlich die Privatwirtschaft, ich habe Ehrenamt, ich habe kommunale Dinge, ich habe eine EWE, einen Energieversorger, der streng genommen ein Stadtwerk ist, aber eine Aktiengesellschaft. Ja, die werden sich von der Stadt irgendwie auch nicht erzählen lassen, wie sie etwas zu tun haben. Also wir haben etwas, was man dann in Neudeutsch eine komplexe Stakeholder Kombination nennt, also jeder hat so seine eigenen Interessen, logischerweise, ja. Und am Ende geht es immer ums Geld. Bei einer Stadt geht es ums Geld. Ne? Die Kosten dürfen nicht aus dem Ruder laufen. Ich muss es am Ende effizient betreiben. Bei den Bürgern geht es vielleicht eher um die Wünsche bezüglich Servicequalität. Bei den Unternehmen geht es eher darum, wie kann ich damit Geld verdienen. Und das macht das so spannend. für mich, glaube ich. Also das ist auch was, was mich komplett interessiert, aber macht halt auch kompliziert und komplex sein.
Ja, klar. Also so schön das ist, genau, zu sagen, hier haben wir schon mal einen kleinen Teil, aber wie übersetzt man das? Also wie macht man es größer? Das kann ich mir da sehr gut vorstellen. Also da wirklich zu schauen, wie weitet man das dann aus? Also wie wird es von einer Smart City zu einer Smart Region und dann eben immer so weiter? Klar, dieser Konflikt zwischen Top-Down und Bottom-Up ist ja genau da sehr klar ersichtlich. Ich würde da als fast schon jetzt abschließende Frage in eure Runde, so schnell geht's dann immer schon, mal fragen, weil wir haben klar jetzt über Daseinsvorsorge, hattest du, Matthias, da auch schon mal angeschnitten und darüber erzählt. Das ist ja grundsätzlich auch Pflicht für die Stadt zu sagen, wie stellen wir das sicher. Doch was sich vielleicht so als Anschlussfrage dann ergibt, und da fände ich es ganz interessant, von jedem von euch einmal zu hören, was auch jetzt so abschließend für euch da die Einschätzung ist, wie smart darf denn eine Stadt dann überhaupt sein? Oder wie smart soll sie sein? Und da, genau, fände ich es einfach ganz interessant, mal zu hören, wie ihr das jeweils einschätzt.
Ich sage mal, wer Dinge smart nennt, ist zu feige, sie intelligent zu nennen. Also smart ist natürlich so ein bisschen ein Wischiwaschi-Begriff, ja. Am Ende würde ich sagen, smart hat streng genommen keine Grenze nach oben. Aber der Grundsatz muss natürlich sein, die Technik darf den Menschen nicht dominieren. Also meine intelligente Smartwatch sagt mir, ich müsste jeden Tag 10.000 Schritte machen. Ich tue es aber irgendwie dann nicht immer. Ne? Also die spannende Frage, und das ist ja der Spagat zwischen einer Dominanz durch eine smarte City, die im chinesischen Kontext übrigens komplett normal ist und was auch kulturell akzeptiert wird tatsächlich. Mhm. Ja, also ne, wer bei Rot über die Straße geht, kriegt einen schlechten Citizen Score, oder wer seine Verwandtschaft nicht besucht, das finden wir jetzt in Europa eher schwierig. Also wir haben eher so den Individualismus, den Egoismus kultiviert den letzten Jahre, und deswegen würde ich sagen, smart ist ein globales oder in dem Fall stadtglobales Optimum, was bedeutet, es ist nicht das individuelle Maximum. Mhm. Und das ist die Lernkurve, die alle machen müssen. Ich muss auf ein bisschen was verzichten von meinem Egoismus, von meinem, ich will aber auf einer Autobahn 200 fahren dürfen und so. Und die Dinge sind, sage ich tatsächlich auch als Liberaler, ein bisschen aus der Mode gekommen, dass man auch mal sagt, der alte Kennedy, ne, denk nicht immer nur, was der Staat für dich tun kann, sondern auch, was du für den Staat tun kannst. Am Ende ist es eine Sache, die wir gemeinschaftlich lösen müssen. Und die Smartness ist dann eben genau die von allen akzeptierte Mischung aus Verhaltensänderung und Technologie, würde ich jetzt mal so sagen. Mhm. Aber da ist die Philosophie, glaube ich, besser berufen.
Kann ich dir aber wirklich gut zustimmen, Matthias. Also da hätte ich mich jetzt auch tatsächlich gesagt, würde ich eher aus der Nachhaltigkeitsbrille quasi antworten, also aus der reinen Digitalisierungssicht, dass man nämlich wirklich auf eine Ausgewogenheit, gerade auch mit den ganzen Zielkonflikten, die sich einfach durch die modernen Themen, durch die Welt, wie sie schnell sich entwickelt, einfach ergeben, durchschauen muss. Dass man sagt, es sollte nichts davon, weder das Ökologische noch das Ökonomische, wirklich im Vordergrund stehen. Es sollte alles bedacht sein. Es muss ausgewogen sein. Natürlich gibt es mal die Situation, dass einigen Themen ein Vorrang eingeräumt werden muss aufgrund der aktuellen Lage. Aber es muss dann auch wieder auf die anderen Themen geschaut werden. Und das ist auch gerade so ein bisschen, dass man schauen muss, wir kriegen also alles mit. Die Klimadiskussion ist sehr intensiv. Sie ist vollkommen berechtigt, muss man auch sagen. Auch da muss man aber auch schauen, es hat immer auch eine soziale Implikation, die es mit sich bringt. Das muss auch, egal wie smart man dann die Lösung gestalten möchte, immer mit berücksichtigt werden, dass es entsprechend auch für alle mittragbar ist. Wir haben das gerade in der Stadtverwaltung immer sehr gut auch am Beispiel der Diskussion vor dem Online-Zugangsgesetz, vor den Leistungen, die wir als Kommune jetzt verpflichtend auch digital anbieten müssen, wie wir das entsprechend dann mit älteren Generationen auch wirklich verträglich gestalten. Das ist natürlich auch für uns immer wieder ein Punkt. Wir könnten manche Sachen, auch gesetzlich erlaubt, durchaus nur noch online anbieten. Da haben wir aber auch gesagt, nein, das haben wir auch extra in unserer Digitalisierungsstrategie vom Rat der Stadt Oldenburg beschließen lassen. Wir werden auch weiterhin dort das Analoge ganz bewusst vorhalten, um die Zugänglichkeit auch wirklich weiterhin zu gewährleisten. Und das wird sich auch in anderen Themenbereichen später wiederfinden. Wo wir sagen würden, für uns ist es wirklich ganz essentiell, dass der Mensch weiterhin den Einfluss ausübt, ob er jetzt bei uns der Angestellte, die Angestellte ist, um die Arbeiten durchzuführen, als auch entsprechend später Bürgerinnen und Bürger, Einwohnerinnen oder Einwohner. Die Erklärbarkeit darf man dann, finde ich, jetzt auch nochmal nicht vernachlässigen, was wir gerade auch bei uns intern im Erstellungsprozess der Digitalisierungsstrategie hatten, haben wir natürlich mit allen Bereichen auch über das ganze Thema KI sehr intensiv diskutiert und da auch gemerkt, dass wirklich eine erklärbare KI das Verständnis dafür, was ist es, wie gehe ich damit um, was für Implikationen hat das für mich, ganz weit im Vordergrund stehen sollte, vor den Anwendungen, die theoretisch möglich wären.
Aber es ist, wie es ist. Es ist komplex. Und du hattest zum Eingang gesagt, man muss die Komplexität reduzieren. Nein, man kann die nicht reduzieren. Die ist da. Man muss sie gemanagt kriegen. Und auch da kann natürlich KI und datenbasierte Systeme helfen. Wir haben in einer Initiative gerade ein Papier geschrieben, wo es um einen Aufruf geht, dass Verwaltungen in der Zukunft datenbasiert verarbeiten sollten. Da sind wir natürlich in Oldenburg auf einem guten Weg. An anderen Stellen sehe ich noch nicht, aber dass man sagt, ich habe ja, wenn ich die ganzen Daten nehme, kann ich auch ausrechnen, wo muss eigentlich der Kindergarten hin, weil da die Leute zuziehen und solche Sachen. Also man kann auch Verwaltungsentscheidungen durch Digitales besser machen. Das ist aber, würde uns, glaube ich, in den nächsten Podcast mit den nächsten Stunden der Diskussion führen, weil tatsächlich Smart City ist eben mehr als Digitalisierung von Verwaltung. Da müssen eben alle mitspielen. Das lokale Ökosystem brauche ich dafür und das sind eben alle.
Das fasst es, glaube ich, ganz gut zusammen. Du hast auch recht. Also wir können sicherlich hier auch noch eine zweite und eine dritte Folge füllen mit verschiedenen Themen, auf die es jetzt so hingeht. Ne? Also ich fand, das war jetzt ein ganz schöner Einstieg, auch zu schauen, was können auch kleine Schritte sein, um halt gewissermaßen, klar, Komplexität kann ich nicht rausnehmen, ich kann aber kleine Schritte gehen. Und da habt ihr gezeigt, wie vielleicht mit einzelnen Beispielen das gut funktionieren kann. Daher vielen Dank euch beiden für eure Zeit. Dieser Austausch hat mich sehr gefreut, dass wir da mal drüber reden konnten. Ganz grundsätzlich, wie immer, finden unsere Zuhörerinnen und Zuhörer relevante Links zu dieser Folge in den Shownotes. Da werde ich eben die Dinge verlinken, die euch auch noch wichtig sind, über die wir heute auch gesprochen haben. Ihr habt mir gezeigt und den Zuhörenden, wie wichtig soziale Aspekte und auch die lokale Zugehörigkeit bei der Implementierung von Smart Cities auch sind, also wie groß diese Rolle da ist und ja, wie man ganz genau schauen muss, die Menschen mitzunehmen und diese Menschenzentriertheit auch zu fokussieren. Genau, vielen Dank euch beiden. Wer mag, wendet sich immer gerne direkt an uns, an Niedersachsen Next und die Digitalagentur, wie auch an euch beide. Ich verlinke das alles. Tschüss und bis zum nächsten Mal aus der Digitalagentur.